doch unterschätzt, wie krass belastend sowas ist. Allein schon bei der Aufnahmeprüfung, dass dann die Leute sich nicht mal begrüßen, weil sie also nur vom Hallo sagen, dann vielleicht ich besser spielen würde oder so. Es gab selten einen Unterricht, wo niemand geweint hat vor den anderen. Also ich habe einen unfassbar tollen Job und ich weiß, wo es für mich weiter auch noch hingehen soll oder wo ich gerne, ja, wie ich mir das alles vorstelle und so, und bin super glücklich damit.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und darf auch alle neu Hinzugekommenen begrüßen. Wir gehen direkt rein in die Folge und heute wird es ein bisschen schwerer. Ich mache diesen Podcast schon seit 6 Jahren und so ein Thema habe ich mich auf der einen Seite lang nicht getraut, auf der anderen Seite ist es jetzt tatsächlich durch Zufall entstanden. Mein heutiger Gast ist Sarah Drageser und ihre Geschichte, beziehungsweise ihre vermeintliche Geschichte, habe ich auf Instagram gesehen, denn sie ist mittlerweile Bio-Bäuerin. Und sie hat in einem Reel auf Instagram erzählt, dass sie eigentlich Flöte studiert hat und als Flötistin ins Orchester wollte und dass ihr absoluter Traum war und sie leider aus gesundheitlichen Gründen diesen Traum ad acta legen musste und sich dann die spannende Frage gestellt hat, was kann ich denn als Musikerin denn sonst noch? Und diese Frage kennen vielleicht viele von euch. Ich zumindest stelle mir die immer mal wieder. Was kann ich eigentlich außer Musik? Und das war der Anlass, warum ich sie angeschrieben habe, um zu sprechen. Dass daraus was anderes noch geworden ist, das kam erst im Gespräch. Denn es wird um Machtmissbrauch gehen. Es wird um psychische Gesundheit, um psychische Gewalt gehen und da möchte ich vorher einen Triggerhinweis aussprechen. Wem dieses Thema vielleicht zu nahe geht, weil er das selber gerade erfahren hat oder noch in so einem Prozess drin ist, sei gewarnt, wir werden darüber ein wenig sprechen und auch Geschichten erzählen. Aus persönlichen Gründen von Sarah haben wir im Nachhinein Namen rausgeschnitten und auch die Orte, wo sie studiert hat. Zwar ist sie raus aus der Musikerszene, möchte das aber trotzdem nicht öffentlich an die große Glocke hängen. Deshalb wundert euch nicht, falls es in der Mitte immer mal ein paar Abschneider gibt. Das liegt dann an der Sache. Dennoch wünsche ich euch großes Interesse und auch Spaß an der Folge, denn auch was passiert im Nachhinein mit jemandem, der seinen Traum ad acta legen muss, ist trotzdem spannend. Viel Spaß mit Sarah Drageser hier im Blasmusik-Podcast. Die erste Frage, die ich jedem Gast stelle, ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Marsch des Soldat.
Oh.
Ein Stück für Blasorchester.
Wie kommt's?
Das werden wir beim Zapfenstreich unserer Heidekönigin spielen. Mhm. Und genau, das ist ja auch ein schönes Stück für Piccolo, was ich dann spielen darf. Und deswegen habe ich mir das einmal angehört.
Okay. Ich bin ja über deine Geschichte auf Instagram gestoßen. Und dann dachte ich, es ist total spannend, mal mit jemandem zu sprechen, die quasi Musikerin werden wollte und dann aber jetzt was ganz anderes macht. Aber bevor wir dahin kommen, wäre meine erste Frage, wie kam Musik in dein Leben?
Eigentlich ziemlich direkt. Also meine ganze Familie macht Musik, entweder studiert oder dann über Umwege dahin gekommen. Und ich habe mit 3 Jahren angefangen, bei meiner Mama Blockflöte zu lernen. Mhm. Und dann kam relativ schnell noch E-Piano damals noch dazu, dann später Klavier. Genau, so kam das. Und ich habe dann, als ich im Orchester angefangen habe, gemerkt, dass ich total fasziniert von Pauken bin. Und dann hat meine Mama erzählt, dass sie mit mir noch hochschwanger Pauken gespielt hat. Da dachte ich, ah, das hat sich bestimmt übertragen.
Und warum hast du dann nicht Pauken oder also Schlagzeug gelernt?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil meine Schwester Querflöte dann gelernt hat und dann wollte ich das natürlich auch. Und aber jetzt tatsächlich im Orchester, wenn Pauken besetzt sind und sonst niemand spielen möchte, dann bin ich auch an den Pauken.
Ach cool, sperrt berufen quasi jetzt.
Ja, genau.
Aber ich kann das voll verstehen, ich finde Pauken auch super.
Ja, mega.
Ich bin, glaube ich, nur immer zu schlecht und beim Umstimmen im Stück.
Ja, das stimmt. Also da kam ich auch ein bisschen ins Schwitzen beim Konzert, weil ich da einfach keine Übung drin habe. Aber ich finde das einfach wahnsinnig schön, wenn dann die Pauke so, also die hört man ja oft nicht so richtig bewusst und trotzdem macht sie so viel aus.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde, es macht voll Spaß, das zu spielen.
Hast du auch Ambitionen, noch mehr im Schlagwerk auszuprobieren? Also Mallets oder so.
Ja, das habe ich auch gemacht. Früher halt, wenn im Orchester irgendwie was gefehlt hat, dann bin ich zu Mama nach hinten gegangen und habe dann entweder Mallet-Stimme oder Pauke gespielt, was halt so gebraucht wurde. Aber gerade in dem Blasorchester, wo ich spiele, ist das alles besetzt und dann möchte ich da auch nicht so reinfunken.
Okay, das kann ich verstehen. Wann kam für dich das erste Mal irgendwie in den Kopf, ich möchte vielleicht Musik studieren?
Also, ich habe ungefähr mit 11 Jahren Querflöte angefangen zu lernen. Auch relativ spät, finde ich irgendwie. Und dann so nach einem Jahr habe ich Unterricht bekommen bei Clara Andrada vom Hessischen Rundfunk. Und ich war von Anfang an mein riesiges Vorbild. Und dann dachte ich, so möchte ich auch Flöte spielen können.
Okay.
Und dann hat sich das ziemlich früh schon so entwickelt, dass ich auch im Orchester spielen möchte. Und also quasi seit Beginn hat sich dieser Beruf, das war mein Ziel, das war mein Traum.
Wie gut muss man als Elfjährige sein, dass jemand vom HR sagt, da gebe ich jemandem Unterricht? Also weil das ist ja jetzt auch nicht so gewöhnlich, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, da war mein Vater so ein bisschen die treibende Kraft. Der hat halt gesehen, ja. Der hatte selbst bei jemandem vom HR Unterricht, Trompete, und hat dann gesagt, ja, er fragt einfach nach. Und Clara hatte sonst auch keine Privatschüler und ich glaube, ja, sie hat es einfach gemacht, weil sie Spaß gemacht hat. Und ja, ich musste natürlich schon üben. Und es war, also dafür ist es auch einfach zu teuer, um dahin zu fahren und eine so tolle Stunde zu bekommen, um dann nicht zu üben. Also das war schon wichtig.
War dir dann schon mit 11 bewusst, wenn du sagst, so eine tolle Stunde zu bekommen? Also wer da sitzt und was das bedeutet?
Boah, das kann ich im Nachhinein gar nicht so genau sagen. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass ich sehr früh ziemlich gut gespielt habe. Also naja, beziehungsweise im Vergleich zu den Leuten aus den Orchestern, die ich halt so hatte. Und fand das natürlich toll. Das war dann immer so mein Ding. Also genau, da haben die Leute gesagt, ja, die spielt voll schön Querflöte und noch so jung und so. Und das war natürlich voll der Motivator auch.
Und du konntest dir dann mit 11, 12 schon vorstellen, ins Orchester zu gehen?
Ich bin auch so früh, wie es ging, ins Landesjugendblasorchester gegangen. Und ich weiß auch nicht, dann habe ich natürlich ältere Musikerinnen getroffen, die teilweise schon im Studium waren, vielleicht Schulmusik, vielleicht auch KA. Und das war dann natürlich immer mehr Anreiz, noch besser zu werden und fand das natürlich total toll. Dann so jemanden neben mir sitzen zu haben, an den ich mich auch orientieren kann, das fand ich sehr motivierend.
Wobei ja Flöte zum Beispiel in einem Blasorchester was anderes bedeutet als Flöte in einem Symphonieorchester.
Das stimmt. Und ich habe mein Leben lang Blasorchester gespielt und habe es geliebt und dann auch irgendwann in der Bläserphilharmonie Rhein-Main, die ja schon auch einfach sehr hohe Literatur gespielt haben oder immer noch spielen, nur ich halt nicht mehr dabei bin. Und da wurden wir auch solistisch besetzt oder wenn das Stück das erfordert hat, auch doppelt besetzt. Genau, also war es schon wichtig, die Stimme gut vorzubereiten, gut zu intonieren und also genau, und man hatte natürlich einfach super viel auch zu spielen. Das fand ich immer toll damals.
Das kann ich gut verstehen, auch als Trompeter. Das ist ja auch ein Unterschied, Blasorchester oder Sinfonieorchester. Was hat dich an Orchestermusik dann schon gereizt?
Ich habe es, oder ich liebe es auch immer noch, gemeinsam mit anderen Menschen Musik zu machen. Und tatsächlich finde ich Querflöte an sich jetzt nicht so wundervoll, allein zu üben. Also das merke ich vor allem jetzt, wo ich es nicht mehr beruflich machen möchte oder mache. Ich übe nicht. Ich spiele. Ich mache mir Musik an und spiele dazu. Aber alleine zu üben, das finde ich echt immer nicht so spannend. Aber dieser gesamte Klangkörper und dann zu sehen, wie sich alle mit der Musik bewegen und das fühlen und der Dirigent da so richtig mitgeht, oh, das ist einfach mega schön.
Wie war das Üben früher, wenn du sagst, du willst ja als Kind relativ klar ins Orchester, da ist ja klar, du musst üben. War das dann auch ein notwendiges Muss oder hat dir das trotzdem Spaß gemacht?
Ja, mir hat das Spaß gemacht. Also in dem Alter habe ich so Tonsachen noch nicht so geübt, weil mein Ton klang gut. Und dann dachte ich, oh, muss ich ja nicht mehr üben, kann ich ja schon. Und deswegen habe ich richtig viel Technik geübt und es hat mir Spaß gemacht, weil ich dann gemerkt habe, dass ich ziemlich schnell, also ich habe ziemlich schnell eine Verbesserung gesehen und ja, das hat mir Spaß gemacht. Und dann im Studium habe ich natürlich schon gemerkt, oh, man muss ganz schön viel Tonübung machen, die ich dann gemacht habe, weil es sein muss. Aber ja, so richtig Spaß hat das nicht gemacht.
Also du bist danach gegangen zum Studieren.
Genau, ich habe angefangen.
Wann war das?
Oh, puh, warte mal, ich glaube, ich habe 2014 oder 2015 Abi gemacht. Ich glaube, 2015 habe ich Abi gemacht. Genau, und habe dann angefangen. Und tatsächlich habe ich mich nicht getraut, direkt für Orchestermusik vorzuspielen. Deswegen habe ich also ich bin über gymnasiales Lehramt reingegangen und habe mich alibimäßig für Physik angemeldet. So ein Fach, wo ich weiß, da gehe ich eh nicht hin. Genau, um da einfach schon mal drin zu sein. Und ich muss auch sagen, ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. So allein die Aus oder die Fächer, die ich da belegen konnte, das war schon ziemlich cool. Also wo hat man sonst Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Jazzharmonie und so weiter, ne? Das war schon ziemlich cool. Und dann habe ich aber gemerkt, also ehrlich gesagt, übe ich da in den anderen Sachen eh nicht so viel und ich möchte einfach wirklich ins Orchester und habe dann für Orchestermusik vorgespielt.
Und das hat gleich funktioniert.
Ja, aber da kannte ich ja auch die Lehrer schon.
Ja, aber ich kenne welche, die haben mit mir schon Musik studiert, da hat es leider nicht funktioniert. Also das soll es ja trotzdem geben.
Ja, das stimmt.
Welche Vorstellungen hattest du, wie der Beruf wird?
Naja, also ich hatte schon die Vorstellung, dass es hart umkämpft ist, gerade bei so Stellen, die ja wenig besetzt sind und aber gleichzeitig viele Leute spielen. Und habe aber dann doch unterschätzt, wie krass belastend sowas ist. Allein schon bei der Aufnahmeprüfung, dass dann die Leute sich nicht mal begrüßen, weil sie also nur vom Hallo sagen, dann vielleicht ich besser spielen würde oder so. Also das war überhaupt kein schönes Gefühl. Da habe ich dann das erste Mal gedacht, so, hä? Aber also wir können uns doch trotzdem freundlich begegnen. Da war ich ein bisschen irritiert. Und ansonsten habe ich mir das einfach wunderschön vorgestellt. Und viel Musik machen, nur Musik machen, das, was ich sowieso den ganzen Tag machen möchte. Und ja, rumreisen, in anderen Ländern Musik machen. Also ich habe mir natürlich direkt Top-Orchester vorgestellt, ist ja klar.
Wie jeder? Ich glaube, niemand geht ins Studium und sagt, ah nee, ich will da nur so ein C-Orchester.
Ja, genau. Und dann hat mein damaliger Freund tatsächlich auch sehr früh die Soloposaune gewonnen. Und da habe ich dann schon auch mitbekommen, was es bedeutet, in einem Probejahr zu sein, also in Probespielen auch mit drin zu sitzen und dann diese Perspektive, also orchesterseits, mitzubekommen. Genau, aber mir was anderes zu überlegen, kam mir nie in den Sinn.
Das heißt auch, dein ganzer Tagesablauf ging um Musik damals.
Ja, genau. Und ich habe dann auch irgendwann meine Leidenschaft fürs Häkeln entdeckt. Und da habe ich gemerkt, oh Mist, das beansprucht ganz schön meine Handgelenke. Und dann habe ich es sein gelassen, weil ich habe alles auf die Musik ausgerichtet, dass ich auch Flöte spielen kann, dass mir nichts passiert. Also so Ballsportarten, bin ich sehr vorsichtig geworden.
Verstehe ich, kenne ich. Habe ich auch eine Zeit lang nicht gemacht, kurz vor der Aufnahmeprüfung und dann kurz vorm Abschluss, weil ich mir dachte, wie bescheuert wäre das jetzt? Irgendwie sich so einen Finger zu prellen
Genau.
oder zu brechen im schlimmsten Fall.
Ja, das ist ja richtig doof.
Du bist auch nochmal nach Sachsen, hast du auch gesagt. Warum?
Ja, ich kam mit meinem Professor dann nicht mehr so gut klar. Ich muss dazu sagen, damals dachte ich auch, es wäre total schlau, sich Professoren zu suchen, die total streng sind, weil nur so kann man ja was lernen. Und dachte so, ja, ich brauche keinen lieben Lehrer, weil da werde ich nicht genug gepusht. Das war so in meinem Kopf.
Woher kommt das? Also woher kommt so eine Denke?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich Angst, wenn mein Lehrer zu lieb ist und mir sagt, dass sowieso schon das total gut ist, dass ich vielleicht nicht mehr genug motiviert bin, weiterzuüben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Bist du zu viel gelobt worden in deiner Kindheit?
Nein, eigentlich überhaupt. Also, was heißt überhaupt nicht. Doch, bei der Querflöte schon. Von Leuten, die nicht meine Lehrer waren. Die fanden das natürlich auch immer gut, was ich gemacht habe. So. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Und ich, also wie vorhin schon gesagt, fand ich das ja selbst auch immer sehr negativ, dieses Konkurrenzdenken auch zwischen den Klassen. Also es gab in Frankfurt ja auch verschiedene Querflötenklassen mit unterschiedlichen Lehrern. Und dass dann, wenn ein Vortragsabend von dem einen Lehrer war, durfte ich da nicht mitspielen, weil ich bin ja aus einer anderen Klasse. Und keine Ahnung, es gab da einfach so, man hat versucht, uns so ein bisschen voneinander so fernzuhalten. Einfach, das fand ich irgendwie total bescheuert. Naja, und dann, wie gesagt, bin ich nach Saarbrücken, weil ich mit meinem Lehrer nicht so gut klarkam. Dann hatte ich eine Lehrerin, die musikalisch unfassbar toll gearbeitet hat. Ja, genau, nur auch, also einfach mega streng. Ich bin immer wieder, oder habe mir immer wieder bewusst oder unbewusst Lehrer ausgesucht, die einfach, ja, sehr darauf bedacht sind, ihre Leute irgendwie ins Orchester zu bekommen.
Mhm. Wie, also streng gibt es ja in verschiedenen Formen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt streng in dem Fall?
Oh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen sollte in einem Podcast.
Zur Not können wir es schneiden. Wenn es dir hinterher unangenehm ist, kann ich es rausnehmen.
So Sprüche wie, wenn du noch einmal so atmest, dann töte ich dich. Und ich stand da als junges Mädel und war einfach nur, keine Ahnung, ich dachte mir so, ja, sorry, war keine Absicht. Ich habe aber auch immer noch nicht verstanden, wie ich atmen soll, wo genau meine Zunge liegen soll. Dann sagt er, Mund auf, und fasst mit seinen ungewaschenen Händen in meinen Mund rein und zeigt mir, wo meine Zunge liegen soll. Und da dachte ich mir so, boah, ehrlich gesagt, nee, will ich das? Das kann ich nicht. Damit kam ich nicht klar.
Krass. Das ist ja nicht wirklich krass.
Ja.
Oh.
Ich habe dann auch mit der Hochschulleitung gesprochen, dass das für mich nicht funktioniert. Mhm. Und die haben mal gesagt, ja, die können ihm nicht kündigen, weil er einfach so wichtig ist als Image für diese Hochschule. Mhm. Und dann habe ich Privatunterricht genommen, um mich auch vorzubereiten.
Aber man kann trotzdem mit so einem Menschen zumindest mal sprechen und sagen, dass hier Grenzen überschritten sind.
Ich habe mich das nicht getraut.
Nein, ich meine von Hochschulleitung aus.
Ach so, ja, auf jeden Fall.
Krass. Bist du dann jedes Mal in den Unterricht mit Angst?
Ja, sehr oft. Nicht immer. Ich konnte mir, also natürlich habe ich dann im Unterricht nicht so gut gespielt, wie ich das hätte, also gekonnt hätte, weil ich einfach total nervös war, Angst, Fehler zu machen und nicht zu wissen, welche Reaktion mich erwartet. Und naja, dann gleichzeitig auch Leute aus meiner Klasse, denen es ähnlich ging, die damit auch nicht klarkommen, und andere, die das aber total leicht weggesteckt haben. Und da dachte ich auch so, ja komm, Sarah, stell dich nicht so an, das gehört dazu. Aber irgendwann hat es halt für mich doch nicht mehr so,
aber
war es nicht mehr so.
Wurde innerhalb der Klasse über sowas gesprochen?
Wenig, tatsächlich. Das war dann deutlich stärker, weil wir da auch alle mit im Unterricht waren. Also wir hatten alle gemeinsam Unterricht, der Reihe nach, und wurden dann halt auch nicht sehr freundlich korrigiert und auch teilweise richtig, also für mein Verständnis richtig fertig gemacht. Mhm. Wir haben, also es gab selten einen Unterricht, wo niemand geweint hat vor den anderen. Aber das war dann schon irgendwie sehr angenehm, wenn man danach dann einfach füreinander da sein konnte oder auch davor sagen konnte, hey, komm, wir gucken uns zusammen diese Stelle nochmal an und dann klappt das morgen.
Krass. Das habe ich, Gott sei Dank, so nicht erlebt. Also ich kenne ein paar Sachen, wo auch grenzüberschreitend waren, würde ich behaupten. Aber dass das so in so einer Regelmäßigkeit vorkam, Gott sei Dank nicht. Und du bist tatsächlich in 6 Jahren die Erste, die das mal so benennt.
Naja, ich habe auch überlegt, ob ich es überhaupt erzählen soll oder nicht, weil ich möchte da ja auch niemandem schaden. Aber naja, ich kam halt einfach nicht damit klar. Es gibt Leute, die damit klarkommen, und das ist ja auch, dann freut mich für diese Leute.
Ja, aber die Frage ist ja, muss das sein? Also,
nee, muss das nicht so sein. Also ich bin ja mittlerweile auch Ausbilderin und also in einem anderen Bereich, aber ich habe auch gemerkt, wenn es jemand nicht kann oder nicht macht, dann liegt es nicht daran, dass die böswillig irgendwie ja, mir was Böses wollen oder irgendwie was nicht können, naja doch, manchmal nicht können, aber oft liegt es auch daran, dass ich es nicht so erklärt habe, wie es genau diesem Kind oder dem Jugendlichen auch gerade helfen würde. Mhm. Und mit Anschreien oder Meckern, da kommt man einfach nicht weiter.
Mhm. War das der Grund, warum du dann aufgehört hast?
Naja, also wir hatten einen Vortragsabend, Donnerstag. Da habe ich 3 relativ lange Stücke auch vorbereitet. Und am Freitag hatten wir direkt wieder einen Unterricht. Und da sollte ich dann das erste Mal Mozart-Konzert spielen. Mhm. Also ich habe es vorher noch nicht geübt oder so, kannte ich, also nur vom Hören halt, den ersten Satz, typisch für Flöte, G-Dur. Und dann hat sie gesagt, so, bis Montag kannst du es auswendig. Mhm. Weil wir auf einen Wettbewerb fahren sollten. Und hat sie gemeint, ihr müsst die Stücke auswendig können. Und dann habe ich das ganze Wochenende durchgeübt. Und wenn ich nicht mehr üben konnte, weil ich müde war oder wie auch immer, habe ich mir das Stück angehört, die Noten dabei gelesen. Und ich habe nur dieses bescheuerte Stück gemacht und konnte es dann auch. Am Sonntag habe ich es auswendig drauf gehabt, komplett, die 25 Minuten, und konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte keine Tür mehr aufmachen, ich konnte keine Wasserflasche aufdrehen, gar nichts mehr. Am Montag habe ich sie noch einmal vorgespielt und habe dann gesagt, ich habe so Schmerzen, es geht nicht. Okay, dann kam ich in den, also kein Kommentar. Dann kam ich in den nächsten Unterricht, eine Woche später, und habe gesagt, ich konnte nicht üben, meine Arme tun total weh. Dann hat sie so gesagt, okay, bis morgen überlegst du dir 3 Berufe, die du stattdessen machst. Ich so, okay, alles klar, sie schmeißt mich jetzt aus der Klasse raus, weil meine Arme wehtun. Das war richtig schlimm, weil ich mich in meinem Leben noch nie damit beschäftigt habe, irgendetwas anderes zu machen als Musik. Habe mir dann aber 3 Berufe rausgesucht und ich habe gemerkt, dass es sich gut anfühlt. Und dann habe ich ihr die am nächsten Tag vorgestellt und dann meint sie so, hä, wie, du willst was anderes machen? Da war sie total schockiert, dass ich jetzt mir Sachen tatsächlich rausgesucht habe. Und dann kam noch so, ja, ich habe ein Cortison-Rezept, du kannst doch einfach meine Cortison-Tabletten nehmen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und war dann in so einer ärztlichen Behandlung und es war einfach stressbedingt, voll überlastet, zu viel unter Stress geübt. Natürlich auch nicht die allerbeste Haltung mit dem Flötespielen. Genau, und dann habe ich ein Urlaubssemester genommen und wusste eigentlich, dass ich da nicht mehr zurückkommen werde. Und sie hat mir aber den Platz freigehalten. Aber das war es dann für mich an der Stelle.
War das der Moment, wo du für dich entschieden hast, oder war das ein längerer Prozess, wo du dann quasi entschieden hast zu gehen?
Naja, also es war eigentlich ab dem Moment, als sie mir gesagt hat, du überlegst jetzt neue Sachen. Mhm. Und als ich dann über diesen Punkt hinweg kam, nur noch zu heulen, weil ich dachte, ich kann nur Musik, es gibt gar nichts anderes, was ich kann überhaupt. Dann dachte ich, hey, ich kann mir vorstellen, was mit Kindern zu machen, was mit Tieren zu machen. Ich weiß gar nicht, was meine dritte Überlegung war. Egal, auf jeden Fall habe ich gemerkt, okay, ich habe schon auch noch Lust auf andere Dinge. Ich bin noch nicht so alt. Ich kann auf jeden Fall nochmal einen neuen Weg einschlagen. Und da habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen. Und das Interessante war, als ich dann tatsächlich nicht mehr in Essen gewohnt habe, da habe ich gemerkt, dass meine Arme von alleine besser geworden sind.
Krass. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, ich gebe das auf, wofür ich quasi ja stehe?
Gemischt. Also meine Oma hat sich sehr schwer damit getan. Die war sehr traurig darüber, dass ich jetzt keine Musik mehr mache. Und der Rest hat mich wahnsinnig doll unterstützt. Also die haben natürlich auch total traurig, weil sie wissen ja, wie sehr es mein Traum war. Und gleichzeitig haben sie ja auch gemerkt, wie es mich dann doch kaputt gemacht hat. Und deswegen haben sie gesagt, mach, was dich glücklich macht, wir unterstützen dich. Und genau, das war sehr schön.
Was macht man mit einem Traum, wenn er sich nicht mehr erfüllen lässt? Wohin
damit? Tja, der schwebt immer noch in meinem Kopf. Also das war, ich bin ja, also mit meinem damaligen Freund dann öfter ins Konzert gegangen. Und ich konnte das nur sehr schwer ertragen, mir das anzuhören. Und ich merke jetzt noch manchmal, wenn ich in einem Konzert sitze, wo einfach total schöne Flötenstellen sind oder generell einfach diesen Orchesterklang zu hören und zu spüren irgendwie ja auch, dass ich voll traurig werde. Also ist auf jeden Fall irgendwie noch in mir.
Du hast gesagt, du hast dich bis dahin ja nicht auseinandergesetzt, was du sonst noch kannst. Die große Frage steht dann im Raum, was kann ich eigentlich? Hat man da Angst oder ist man neugierig?
Ach, ich glaube, da, ja, ich, wahrscheinlich so ein bisschen beides, aber ich habe es nicht negativ in Erinnerung, weil ich mir einfach ein Urlaubssemester genommen habe und in der Zeit Praktika gemacht habe. Deswegen hat sich das nicht schlimm angefühlt oder also... Genau, ich hatte nicht das Gefühl, ich lande irgendwann auf der Straße, weil ich nichts anderes finde. Okay. Ja, genau, dann habe ich Praktika in verschiedenen Einrichtungen für Kinder gemacht und dann ein duales Studium angefangen, Sozialpädagogik und Management, und bin total froh, dass ich diesen Weg dann gegangen bin.
Hast du, oder andersherum, als Musiker, das kenne ich selbst, definiert man sich ja oft über die Musik, über sein Instrument, über das, was da so kommt. Hast du vor der Entscheidung über dich selbst getrennt von der Musik mal nachgedacht oder war das eins, du und die Musik?
Nee, das war immer mit Musik. Ja, und tatsächlich ist auch das noch sehr lange, beziehungsweise würde ich vielleicht auch sagen, jetzt immer noch mein oder ein Problem, was ich mit mir trage, weil früher wusste ich, okay, Querflöte, das kann ich. Das kann ich wirklich gut. Und wenn ich jetzt, oder ich bin ja jetzt Landwirtin und war zwischendurch, gerade als ich dann neu in dem Bereich war, auf Höfen. Und manchmal waren Leute so ungeduldig mit mir. Und da dachte ich mir so, das ist so gemein. Ich kann, also ich bin in deren, also das, damit identifizieren die sich ja. Und ich komme dahin als totaler Trottel, müssen die sich ja denken. Keine Ahnung. Nein, ich war nicht schlecht, aber ich war halt nicht so gut wie in Querflöte. Und dann habe ich natürlich immer das Gefühl gehabt, es gibt gerade überhaupt nichts, was ich richtig kann. Und das war oft ziemlich blöd für mich, weil ich schon gerne auch Sachen gut mache. Ja, da muss ich schon mir eingestehen, dass es ein bisschen schwierig war.
Aber weißt du, wer du, also würdest du jetzt sagen, du weißt, wer du bist, ohne die Musik?
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, ich habe einen unfassbar tollen Job. Und ich weiß, wo es für mich weiter auch noch hingehen soll oder wo ich gerne, ja, wie ich mir das alles vorstelle und so, und bin super glücklich damit.
Das freut mich erstmal zu hören. Wirklich, weil das ist ja, wenn man so lange in seinem Traum nachgeht und dann so einen krassen Bruch erlebt und jetzt komplett was anderes macht, ist das natürlich echt schwierig. Rückblickend, was hast du alles aufgegeben, um Musikerin zu werden?
Naja, ich habe es ja nicht anders gekannt. Also ich habe zum Beispiel dann irgendwann in der Schule angefangen, in den Mittagspausen zu üben und hatte somit, also ich würde einfach sagen, meine Freizeit. Also ich war noch reiten einmal in der Woche, das habe ich gemacht. Und ansonsten war ich, glaube ich, ein richtig langweiliges Kind. Habe entweder Klavier gespielt oder Flöte gespielt oder gesungen. Irgendwie, ja, genau. Aber es war, also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, es war schön. Deswegen kann ich nicht, also habe ich nicht das Gefühl, irgendwas aufgegeben zu haben. Ja, ich habe da nichts vermisst. Das kam dann erst im Studium, wo ich dachte, ah Mann, eigentlich, das würde ich auch gern machen und das würde ich gern machen, aber ich muss ja immer üben.
Zum Beispiel?
Naja, allein in den Urlaub zu fahren, da war die Flöte immer dabei. Weil ich dachte, wenn ich einen Tag nicht übe, dann habe ich meinen Ansatz verloren. Der ist dann weg. Völliger Blödsinn. Das ist so eine krasse Kopfsache. Naja, also ich meine, Profimusiker würden jetzt sagen, ja, vielleicht muss man doch jeden Tag ein bisschen. Keine Ahnung, aber aus meiner jetzigen Sicht würde ich sagen, man darf ruhig auch mal ein bisschen Pause machen und ist nicht gleich alles weg. Ja, sowas zum Beispiel.
Was war das Erste, was du, als für dich klar war, okay, die Musik ist jetzt erstmal nicht mehr Priorität, weil das nicht mehr mein Beruf sein wird. Was war das Erste, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt kann ich das endlich mal nachholen?
Ich glaube, das waren einfach so Sachen wie, cool, ihr spielt Volleyball, ich spiele mit. Wenn was passiert, ist ja nicht schlimm. Also es gab nichts, wo ich dann dachte, das muss ich jetzt auf jeden Fall sofort tun, sondern eher, dass ich dachte, hä, ich kann das ohne ein schlechtes Gewissen einfach machen. Oder dass ich, also es war auch total schwer am Anfang, dass ich nicht üben muss. Ich konnte einfach den ganzen Tag irgendwie entweder auf der Couch liegen bei schlechtem Wetter oder draußen rumhängen, das war völlig egal.
Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt Landwirtin. Wie kommt man von der Flötistin aus Hessen jetzt, du bist jetzt irgendwo in Niedersachsen, glaube ich?
Ja, genau.
Wo genau?
In der Lüneburger Heide.
Okay, wie kommt man dahin, um Landwirtin zu werden?
Ja, das war ein längerer Weg. Genau, also ich habe ja eben schon erzählt, ich habe dann dual studiert, weil ich mir auch tatsächlich nicht mehr vorstellen konnte, so ein trockenes Theoriestudium zu machen. Mhm. Ich hätte ja auch Sozialpädagogik einfach an der Uni studieren können. Und dann dachte ich mir, dual, ich brauche die Praxis, ich kann nicht nur in der Uni sitzen. Und da war ich auf einer Kinder- und Jugendfarm. Also es ist so eine offene Kinder- und Jugendarbeit gewesen, mit so einer Art Kinderbauernhof, Abenteuerspielplatz, mit Lagerfeuer und am Wald gelegen und total toll. Und da hat sich so das erste Mal der Gedanke entwickelt, ich würde eigentlich super gerne irgendwann auf einem Bauernhof sein und Kindern die Landwirtschaft näher bringen. Oder naja, eigentlich das näher bringen, wo kommt ihr Essen her, wie baut man sowas an? Und
hast du damit vorher schon Berührung gehabt mit sowas?
Nee. Also meine Oma hat einen Riesengarten und immer wenn ich da war, habe ich das natürlich von ihr so mitbekommen, aber ich habe nichts damit zu tun gehabt.
Weil ich das total spannend finde. Also dieses, ich sehe das so ein bisschen an mir, ich habe das nicht so krass wie du durchgemacht. Aber ich bin jetzt Musiklehrer und manchmal frage ich mich, und ich mache hier diesen Podcast und trotzdem, ich war früher auch der Trompeter einfach. Das bin ich nicht mehr. So gesehen. Und mir fällt das manchmal immer noch schwer, das mir einzugestehen. Es wird jetzt besser, man wird ja älter. So, irgendwann ist das so. Aber ja. Dann plötzlich zu sagen, okay, ich suche nicht mal irgendeine Nische, wo ich noch Musik machen kann, sondern ich gehe da raus und mache dann was ganz anderes und dann auch, okay, ich will Kindern zeigen, wo kommt eigentlich unser Essen her? Das ist ja also total konträr.
Ja, also ich muss dazu sagen, mir haben natürlich schon auch Leute geraten, IGP, also dass ich quasi in der Musikschule arbeiten kann oder sowas zu machen. Und dann dachte ich mir, nein, das kann ich nicht. Wenn ich dann merke, wie gut die anderen gerade werden und ich aber gerade nicht weiterkomme, weil ich nicht üben kann, weil ich Schmerzen habe, wie auch immer, ja. Ich halte das nicht aus.
Okay.
Ich musste mir was anderes suchen. Das konnte ich nicht so. Und ich weiß auch nicht, ich habe dann, also ja, fand es einfach mega cool auf dieser Kinder- und Jugendfarm und dass Kinder einfach sich ausprobieren dürfen und was die für einen Spaß dabei haben, ohne ihre Eltern auf so einem riesigen Platz einfach zu schnitzen. Ja, da sind, keine Ahnung, sechsjährige Kinder, die dann Feuerholz sägen oder drechseln und das fand ich aber mega cool. Und genau, dann habe ich noch eine Weiterbildung als Fachkraft für tiergestützte Intervention gemacht, dass ich eben Tiere in eine pädagogische Arbeit mit einbeziehen kann. Und bin dann nach dem Studium auf einen Bauernhof gegangen und dachte, ja, hier bleibe ich jetzt erstmal. Und das war so ein, ja, ein kleiner Demeterhof. Da habe ich ultra viele Sachen gelernt. So zum Beispiel, also da haben die Tiere zum Beispiel nur von Hand gemolken. Also sowas, was man eigentlich nicht mehr macht heutzutage oder nur noch sehr wenig findet. Und wie man Käse auf einer Küchenhexe macht und so. Genau, also super coole Sachen. Und dann dachte ich mir irgendwann, also die Ziegen, die haben es mir irgendwie angetan. Und deswegen habe ich mir einen Ziegenbetrieb, oder nee, eigentlich war der Plan, dann selbst mir einen Hof zu suchen. Und deswegen habe ich mir ein Jahr genommen, um verschiedene Höfe anzugucken, um zu wissen, was ich eigentlich möchte und wie andere Leute arbeiten, was ich gut finde und was nicht so gut. Und meine erste Station war ein Ziegenhof. Und da wurde ich direkt in meiner ersten Woche gefragt, ob ich nicht da bleiben möchte und vielleicht sogar auch meine Ausbildung da machen möchte. Und dann dachte ich mir, eigentlich ziemlich cool, weil ja, das macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich finde es sinnvoll, den theoretischen Hintergrund auch noch zu bekommen, um dann ja mit Menschen auf einem Hof, die irgendwie, also wenn es auch alte Leute sind, die das toll finden, wenn sie die Hühner hören oder anfassen können. Also genau, irgendwas mit Menschen auf dem Hof machen zu können.
Und da bist du jetzt immer noch?
Nee, da bin ich nicht mehr. Ich habe meine Ausbildung beendet und bin jetzt von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum als Ausbilderin im Bereich Rind. Und ja, das bedeutet eigentlich alle Azubis der Landwirtschaft in Niedersachsen kommen immer eine Woche für eine überbetriebliche Ausbildung in den Bereich Schwein und eine Woche für den Bereich im, ja, Rind quasi. Mhm. So als das, was die Schulen vielleicht nicht in dem Umfang nochmal vertiefend beibringen können oder was sie in der Praxis vielleicht noch nicht gelernt haben, dass wir dort eben nochmal vertiefend drauf eingehen können.
Aber bist du noch aktiv an einem Hof selbst?
Das ist ein Hof. Ah. Das ist ein ziemlich großer Hof.
Okay.
Aber das ist natürlich nicht so ein kleiner Familienbetrieb, mhm, oder also in Anführungszeichen kleiner Familienbetrieb, wie ich das in meiner Ausbildung kennengelernt habe, sondern halt einfach mit Fokus auf, ja, einem Bildungsauftrag, aber es ist auch dort wird die Milch abgeholt und wir müssen irgendwie in irgendeiner Form wirtschaftlich denken. Also es ist nicht einfach nur, ja, uns ist egal, ob die Kühe jetzt Milch geben oder nicht, sondern wir wollen natürlich trotzdem eine gesunde Herde.
Okay. Was glaubst du, hat die Musik aus dir gemacht? Welche Fähigkeit oder welche Art zu denken gibt es, die du jetzt so noch weiter in dir trägst?
Das Konkurrenzdenken. Tatsächlich richtig dolle, lange Zeit. Und da bin ich zum Glück immer weiter von abgekommen. Also ich merke das manchmal noch, aber das ist viel, viel besser geworden und das entspannt mich sehr, weil es mich schon immer ganz schön unter Druck gesetzt oder ich mich dafür innerlich so ein bisschen verurteilt habe, mhm, dass ich so denke. Und gleichzeitig verstehe ich ja auch, woher es kommt.
Aber ja. Nimm mich mal mit, weil ich habe zu wenig Plan von Landwirtschaft. In welchem Moment kannst du, oder gibt es Momente, wo man Konkurrenzdenken haben könnte?
Ach so, das habe ich jetzt gar nicht auf die,
ach so.
Also generell meine ich, ja. Aber in der Landwirtschaft gibt es da natürlich auch Sachen. zum Beispiel beim Melken, wie schnell und ja, wie schnell kriegt man das Melkgeschirr angesetzt, okay, oder auf dem Feld, wie ordentlich hat man gedrillt. Also die Saat ausgebracht, mhm, oder hat man irgendwo Löcher eingebaut oder eine Verstopfung nicht mitbekommen, irgendwie sowas. Ja, da gibt es auf jeden Fall genug Sachen.
Okay.
Aber da konnte ich mich auf jeden Fall entspannen. Naja, nach und nach auf jeden Fall und sagen, hey, ich lerne es jetzt auch gerade und ich habe einfach noch nicht die Praxis und ich muss da jetzt nicht direkt, mhm, die Beste sein.
Was ist das für dich für ein Gefühl, morgens auf dem Hof aufzuwachen?
Tatsächlich wohne ich nicht auf dem Hof, mhm, sondern nebendran. Und jetzt im Sommer denke ich mir, oh, das ist wahnsinnig schön. Es ist schon hell und man kommt, also ich höre die Kühe schon aus meinem Zimmer, aus meinem Schlafzimmer. Mhm. Und das ist voll schön, direkt auf dem Hof zu sein. Und vor allem merke ich, dass der Tag gleich richtig startet. Ich mache mir einen Kaffee, den ich mir mitnehme, damit ich mir dann direkt im Stall ein bisschen Milch reinmelken kann. Dann mache ich mir meinen Cappuccino. Und das ist einfach toll, so ein Start in den Tag. Mhm.
Und wenn du das Gefühl jetzt nimmst und vergleichst mit dem, was du dir irgendwann mal vorgestellt hast, wie dein Leben sein sollte?
Hätte ich nicht gedacht, dass es dahin kommt, aber fühlt sich besser, also wirklich besser an. Also ich weiß nicht, ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es, ja, ich mache was Sinnvolles, mhm, und bin den ganzen Tag auf den Beinen und draußen und ich weiß auch nicht, irgendwie erfüllt mich das.
Das ist gut so. Weil ich glaube, dass es ganz viele da draußen gibt, die einen Beruf haben und das nicht sagen können.
Also Gott sei Dank geht es mir so. Das ist, ja. Und ich habe jetzt auch tatsächlich wieder angefangen, in einem Blasorchester zu spielen. Das hat auch sehr lange gedauert, weil ich dachte, nee, wenn ich irgendwo spiele, dann muss es ein gutes Orchester sein, was meinen Vorstellungen entspricht. Und ja, das habe ich lange nicht gefunden. Und irgendwie, ich glaube, wollte ich auch eigentlich einfach noch nicht. Mhm. Weil ich ja dann merken würde, dass ich nicht mehr so spielen kann, wie ich das mal konnte. Und genau, jetzt spiele ich im Blasorchester hier in Amelinghausen. Und das ist einfach super cool. Die Leute sind so toll. Und es gibt hier die Heidekönigin und dann damit verbunden das Heideblütenfest, also viel Marschieren und Umzüge und alles Mögliche, was einfach mega Spaß macht. Und in den Proben spielen wir auch die Stücke, also wir haben ein unfassbar großes Repertoire und da werden viel die Stücke durchgespielt und nicht so im Detail geprobt, wie ich das so kannte. Mhm. Und ich merke, dass es irgendwie total erfrischend ist. Es macht Spaß. Also ich kann jetzt wieder Spaß haben daran, Musik zu machen. Das hatte ich auch tatsächlich im Studium. Ein bisschen ist das verloren gegangen.
Da bist du aber tatsächlich nicht die Erste, die das sagt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es gibt auch viele, die sagen auch, dass sie Jahre nach dem Studium das erstmal wieder lernen mussten. Einfach Musik machen. Ohne diesen Kopf die ganze Zeit, ah, das war nicht gut, das war nicht gut, das muss so sein. Umso schöner, dass dir das jetzt auch gelungen
ja,
ist.
Ja, voll.
Aber fängt da nochmal manchmal dieses Konkurrenzding an? Oder bist du fein damit, dass du sagst, okay, ich kann manche Dinge vielleicht nicht mehr so wie früher?
Naja, also ich glaube, dadurch, dass es eh nicht auffällt, ob jetzt der Ton weich angestoßen wurde oder nicht ganz so weich oder wie auch immer, kann ich da sehr gut drüber hinwegsehen. Zumal, da hört man ja nicht immer so richtig gut jede einzelne Stimme raus, sondern also schön von hinten, ne, eine richtig fette Reihe Saxophone und Trompeten, da höre ich mich manchmal selbst nicht. Aber ja, das macht einfach total Spaß mit den Menschen und dann denke ich da nicht so drüber nach.
Also der Fokus hat sich quasi auch verschoben.
Ja, genau, ja.
Das ist doch auch schön. Finde ich wirklich, ich finde das total cool. Gibt es Momente in deinem Tagesablauf, die dich so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen gesponnen, aber so ein bisschen an früher erinnern? Keine Ahnung, Strukturen oder irgendwas?
Nee, tatsächlich, nee. Mein Freund sagt immer, ja, du kannst doch mal ein bisschen öfter Flöte spielen, das würde ich gerne hören, das ist doch so schön immer. Und dann, da denke ich mir so, nee. Also, ja, mit Musik voll gerne, wenn dann ein Musikbox mit mich begleitet quasi, aber alleine zu üben, wo ich mich wirklich höre, dann, nee, das möchte ich in meinem Alltag irgendwie tatsächlich noch nicht oder kann ich gerade irgendwie nicht. Aber so als Landwirtin erinnert mich da nichts an früher. Nö. Ich muss früh aufstehen, den ganzen Tag arbeiten, immer was anderes. Bei Musik war es quasi egal, wann ich aufstehe. Hauptsache, ich übe meine 4-5 Stunden.
Wie sieht dein Tagesablauf jetzt aus?
Jetzt bei meinem aktuellen Job tatsächlich eher ungewöhnlich für die Landwirtschaft, muss ich sagen. Ich beginne um 6 und da bin ich mit einer Schülergruppe entweder beim Melken oder am Melkroboter oder Boxen sauber machen. Mhm. Also gibt es einfach verschiedene Stationen, die morgens erledigen müssen und die wir Ausbilder dann anleiten. Und dann gibt es Unterrichtseinheiten bis zum Mittagessen, bis 12 Uhr. Und dann Mittagspause und dann gibt es nochmal Nachmittagsunterrichtsblöcke. Und das ist aber auch immer Theorie und Praxis. Also es gibt, ich glaube, 1 oder 2 Unterrichtsstunden, die tatsächlich theoretisch sind. Der Rest findet auch immer im Stall mit statt, direkt am Tier. Und eben dann abends nochmal die Stationsarbeit. Und dann bin ich so um 6:30 fertig. Und ich habe auch nicht immer den ganzen Tag Unterricht, sondern entweder einen Vormittagsblock oder einen Nachmittagsblock.
Spannend. Wenn du auf die ganze Zeit jetzt zurückblickst, was hast du über dich kennengelernt, was du sonst nie erfahren hättest?
Jetzt nach dem Abbruch quasi.
Ja.
Ich habe über mich gelernt, dass ich eigentlich super wissbegierig bin und also interessiert an vielen Dingen. Und ich das total schön finde, dem nachgehen zu können. Und ich die Sachen erfreulicherweise auch sehr schnell kapiere. Und da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob das mit dem Flöten oder mit dem Musikstudium zusammenhängt, weil man ja gerade als Flöte sehr schnell sehr viele Töne lesen muss. Und vielleicht ist in meinem Gedächtnis irgendwas, was mir dann hilft, neue Sachen einfach schnell zu erfassen. Oder vielleicht ist es auch normal, keine Ahnung, aber das habe ich so für mich gedacht, dass ich das eigentlich, das habe ich früher nicht so gewusst.
Okay. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
Tja, Musik machen ist schön, aber nicht alles. Also, ja, ich hätte mich ruhig trauen können, auch einfach andere Dinge zu tun und mit Spaß dabei zu bleiben. Spätestens, seit ich gemerkt habe, Musik macht mir gerade keinen Spaß, dann früher auf mich zu hören und zu sagen, hey, stopp, hier läuft irgendwas nicht richtig. Und dann einfach gucken, was kann ich tun, damit es mir wieder Spaß macht? Oder was kann ich ergänzend tun, damit ich nicht traurig bin, irgendwas nicht machen zu können?
Ja, was würdest du gern deiner Lehrerin noch sagen, rückblickend, wenn du jetzt die Chance hättest, dich mit ihr an den Tisch zu setzen?
Mit der letzten Lehrerin oder mit meiner ersten? Mit der letzten.
Mit der letzten.
Dass sie wahnsinnig schön und gut Flöte spielen kann und das Musikalische, also dass ich total dankbar bin, das von ihr lernen zu können, aber dass es einfach unfassbar respektlos ist, wie sie teilweise mit Leuten gesprochen hat oder welche Anforderungen, also oder was sie von uns abverlangt hat. Ja, da hat man sich auch als Lehrerin nicht einzumischen. Oder das ist Aufgabe eines Arztes. Und also, sie hat zum Beispiel einer gesagt, sie soll sich eine Rippe raus operieren lassen, damit sie mehr Luft holen kann. Und da denke ich mir so, Alter, what? Nein. Einfach nein. Das geht nicht.
Okay, das ist schon krass. Genau. Meinst du, dass es aus Angst oder, also Unfähigkeit ist es ja auch irgendwo.
Ich glaube, ehrlich gesagt, eine andere Generation, das habe ich ja jetzt auf den Höfen auch gemerkt mit den alten Teilern, dass die mir gegenüber einen anderen Ton hatten als die neuen Chefs. Ich glaube auch, dass sie noch dieses Verständnis haben, ja, das muss so, sonst, was soll aus denen sonst werden? Keine Ahnung. Aber vielleicht natürlich auch Angst. Was ist, wenn meine Studenten nicht ins Orchester kommen? Was sagt das über mich als Lehrerin dann aus? Kann natürlich auch sein.
Ja, und hat man euch, weil ich habe das bei uns schon auch mitgekriegt, dass da ja selten über einen Plan B nachgedacht wurde, weil, und man muss ja trotzdem realistisch sein, es gibt ja nicht unendlich viel Stellen. Man muss ja auch ein bisschen Glück haben, dass man zum richtigen Zyklus auch fertig wird.
Ja, genau. Ja.
Und dann brauchen wir ja trotzdem einen Plan B, weil nur weil ich super spiele und auch mit meinem Lehrer gut klarkomme, egal wie er drauf ist, heißt das ja nicht automatisch, dass das Probespiel klappt und das Probejahr funktioniert.
Ja, genau. Was war denn die Frage?
Ob da jemals drüber gesprochen wurde?
Ja, wir haben gesagt bekommen, dass wir uns auch für IGP anmelden sollen.
Okay.
Beziehungsweise wurden wir dann angemeldet. Aber das ist ja nicht das, was ich als Plan B machen wollte.
Ja.
Deswegen, also habe ich das halbherzig einfach. Ich dachte so, ja, brauche ich eh nicht. Okay. Nee, das habe ich mir nicht gedacht. Aber ich dachte mir, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, auch noch in Musikgeschichte und Musiktheorie und Gehörbildung gut zu sein, nee, mein Fokus ist Querflöte. Ich will Querflöte gut spielen können und ich will da üben. Und ich kann nicht noch den ganzen Tag mir andere Sachen anhören. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber ja, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen.
Was ist für dich heute Erfolg?
Wenn ich sehe, dass meine Tomaten pflanzen. Ja, keine Ahnung. Wenn ich sehe, dass die Tiere gesund sind und gesund bleiben. Und ich tatsächlich auch sehe, dass mein Gemüse wächst.
Das finde ich voll gut. Ich glaube, das ist so eine ehrliche Antwort würde ich von meiner Frau heute auch bekommen.
Voll gut. Also macht die auch so ein bisschen was im Garten?
Ja, die ist bei uns die Gärtnerin. Sie würde gern mehr machen, was allerdings im Moment durch den Nachwuchs nicht so ganz funktioniert.
Ja, okay. Na, dann darfst du ran.
Ja, das Problem ist, ich komme immer sehr spät heim.
Ach so, okay.
Ja, meistens habe ich tatsächlich bis 4 Schule, bis ich mit dem Fahrrad daheim bin, ist 5:45, 5:30. Dann führe ich nette Gespräche wie dieses hier. Oder muss Unterricht vorbereiten, manchmal übe ich. Also ich bin leider nicht der... Ich habe das total gern, dass wir einen Garten haben.
Ja.
Aber ich bin noch nicht der Gärtner. Irgendwann schaffe ich das, glaube ich. Aber es ist gerade noch nicht die Zeit dafür.
Ja, und sie wird vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Und wenn, dann wirst du bestimmt merken, wie toll es ist, einfach draußen so seinen Gedanken nachzuhängen, während man irgendwas in der Erde buddelt.
Ich glaube, dass das tatsächlich noch kommt. Wie viel es jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen kam. Aber ich glaube, das ist noch nicht dran. Und ansonsten frage ich dich nach Tipps, wie man Tomaten gut groß kriegt.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich muss dir jetzt schon sagen, das ist mir gerade eingefallen, deine Finger sind ja jetzt bestimmt immer total sauber.
Ich weiß
und voll,
schon,
ne?
Die sind dann, ich weiß das.
Okay, gut.
Darauf habe ich mich schon eingestellt innerlich, dass das dann nicht mehr so ist. Was bringt die Zukunft für dich? In dem einen Video, wo ich gesehen habe, sagst du hast konkrete Pläne für die Zukunft, wo das noch so hingehen soll.
Ja, tatsächlich möchte ich mit meinem Freund, wahrscheinlich klein und nebenerwerbsmäßig, aber das ist ja egal, auf einem kleinen Hof. Oder es kann auch ein schönes, also ein Haus mit Riesengarten sein. Mhm. Also wer was zu verschenken hat, ich bin dafür offen.
Verschenken, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig.
Ja. Naja, günstig abzugeben geht ja
okay.
Auch. Wer weiß, wer dir überall zuhört.
Das stimmt, heute. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, die ist so sympathisch, nimm mein Haus und mein Garten.
Nee, genau. Und dann eine kleine Mutterkuhherde. Ich hätte super gern auch also Schafe, Ziegen, aber natürlich alles klein, ne? Nicht so übertrieben groß, sondern alles klein, dass es gut machbar ist und ich trotzdem dieses Selbstversorgergefühl haben kann. Mhm. Und ich würde auch super gern ein, zwei Tiere melken, nur um den Eigenbedarf an, sagen wir mal, Frischkäse decken zu können. Und natürlich im Garten alles an Gemüse ausprobieren, was wir gerne essen und brauchen.
Was ist dein Lieblingsgemüse?
Ich würde jetzt gerne sagen Kartoffeln, weil ich diesen Anbau so spannend finde, aber das stimmt leider nicht. Ich würde sagen, mein Lieblingsgemüse ist Zucchini. Oh. Und die wächst ja Gott sei Dank auch sehr üppig hier.
Aber muss es dann im Norden sein oder könntest du dir vorstellen, wieder so ins Hessische zurückzukehren?
Also ich finde es hier schon sehr schön, muss ich sagen.
Das glaube ich nicht.
Wenn hier oben noch so ein bisschen mehr Erhebungen wären, das wäre schon auch mal schön. Aber ansonsten finde ich es echt landschaftlich super schön hier. Die Leute sind total nett und ich weiß nicht, das klingt total schön, wie die sprechen, finde ich. Und die Nähe zum Meer, ne? Also man ist innerhalb von anderthalb Stunden an der, oder sagen wir mal zwei Stunden an der Ostsee oder auch an der Nordsee. Also schon cool.
Hast du schon Dialekt so angenommen?
Ich sage immer Moin, egal um welche Uhrzeit, egal zu wem.
Aber das ist doch so, oder? Dachte ich. Also so als,
ja, macht man schon. Und ich finde es auch immer ein Kompliment, wenn Leute sagen, boah, du hast ja schon voll so den nordischen, eine nordische Klangfarbe. Na, das finde ich auch immer.
Die du aber jetzt nicht hast, oder? Oder höre ich das einfach nur noch?
Nee, ich glaube, das kommt dann eher, wenn ich so im normalen Sprechen bin.
Okay. Ja.
Aber Hessisch habe ich auch nie geredet, ehrlich gesagt. Deswegen, ich glaube, ich bin einfach dialektfrei.
Ich bin leider auch dialektfrei erzogen worden.
Ja.
Deswegen, ich kann das auch nachfühlen. Ich fand aber unseren Dialekt auch nie so schön, muss ich dazu sagen.
Ich auch nicht, muss ich sagen.
Naja, ich habe noch ein paar Schnellfragen zum Schluss. Mhm. Was würdest du gern mal machen, hast dich bisher nicht getraut? Das kann alles sein.
Fallschirmspringen.
Das würdest du wirklich gern machen?
Also irgendwie habe ich das schon voll lang in meinem Kopf und ich glaube, ich werde es mich niemals trauen. Aber ich stelle es mir voll cool vor.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Oh je. Ich weiß nicht. Ich habe hier gerade Tribute von Panem liegen. Fand ich früher total cool. Aber ob man das jetzt... Ja doch, ist spannend.
Da gibt es ein neues Buch, gell? Ist es das oder sind das noch die alten?
Oh, keine Ahnung. Ich kenne nur die alten.
Okay, sowohl als Buch und als Film oder hast du noch Film?
Also ich bin echt nicht so eine Filmguckerin, muss ich sagen.
Völlig fein. Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben? Ja, auch das darf jetzt alles sein.
Tja, ich liebe Brahms.
Okay.
Maler, ja. Aber also ich weiß nicht, darauf keine schlaue Antwort.
Die muss ja gar nicht schlau sein, die muss nur von dir kommen. Alles gut.
Nee, ja, weiß ich gerade nicht. Also ich habe kein konkretes Stück, wo ich dachte, boah, das muss man auf jeden Fall mal gehört haben, ehrlich gesagt.
Okay. Und abschließend, ich weiß, du bist da jetzt länger raus, jetzt fängst du wieder so ein bisschen an. Was wären denn deine Wünsche an die Bläser-Szene?
Ja, vor allem Wünsche an die Flöten, weil ich das oft in Orchestern so mitbekommen habe, dass da so ein bisschen Konkurrenz ist. Mhm. Da würde ich sagen, schneidet euch eine Scheibe von den gelassenen Schlagwerkern ab. Oder Trompeten fand ich auch immer sehr lässig. Genau, weil es dann einfach Spaß machen.
Okay. Sarah, vielen Dank, dass du deine Geschichte so ein bisschen wiedergegeben hast und uns einen Einblick vor allen Dingen gegeben hast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und auch euch diese Folge angenommen habt. Solltet ihr auch jemand sein, der in so Verhältnissen gerade studieren muss, sich nicht gehört fühlt, gibt es die Vertrauensstelle Themis. Die ist dafür, für Menschen aus der Medien- und Kunstlandschaft sich dem Thema anzuvertrauen. www.themis-vertrauensstelle.de, da könnt ihr euch jederzeit hinwenden. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Mich würde auch noch interessieren, was die Folge mit euch gemacht hat. Seid ihr überrascht, dass es so abläuft? Sagt ihr, das ist total normal, das habe ich ganz oft erlebt. Ich muss zugeben, ich war doch schockiert, obwohl ich ja Musik studiert hatte, aber solche Sachen waren dann doch eher fern von mir. Gott sei Dank natürlich, aber trotzdem immer wieder erschreckend, wie schlimm teilweise Sachen ablaufen, was alles passiert. Außerdem möchte ich euch noch eine Dokumentation des SWR ans Herz legen, die verlinke ich auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage Dankeschön für die Musik bei Dirk Matters, für den Schnitt bei Leander Machern. Macht's gut, euer Andi.